Besser Wissen, der Podcast von Golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. Kann die Blockchain Cyberattacken an die Kette legen? Können komplexe Technologien für alle Branchen zugänglich sein? Kann Big Tech auch Better Tech sein? Bei uns gibst du die Antwort. Gemeinsam mit einem unserer Teams. Von der Assurance über Consulting, Strategy and Transactions oder Tax schaffst du aus Tech-Buzzwords echte Mehrwerte in Wirtschaft und Gesellschaft. Bist du bereit für eine außergewöhnliche Tech-Karriere? Aim high at EY. Jetzt auf ey.com/karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcast-Beauftragter. Und ich habe jetzt schon wieder überlegt, habe ich das zu schnell gesagt, Leute?
Okay. Nö.
Es gab schon mal irgendeine Beschwerde, dass ich immer so am Anfang so schnell... Ich denke mal, die Leute haben das jetzt 8000 Mal gehört, vielleicht sage ich es ein bisschen schneller, ist egal. Okay, das heutige Thema hat nichts mit mir zu tun und zwar wirklich überhaupt nichts. Dafür bin ich sehr dankbar, dass meine Kolleginnen und Kollegen Andi Pawlowski, die für Kommunikation, Community und alles was mit CO, was kann man noch mit CO machen, Andi?
Co-Ops, aber das ist nicht meine Aufgabe.
Okay, keine Kooperation. Okay, zuständig ist, dann haben wir Olli Nickel hier, seines Zeichens Redakteur für Hardware, Windows. Was hast du noch zu bieten, Olli? Was steht gerade auf deinem Schreibtisch?
Nerdiger Kram, ja. Bei mir steht auf dem Schreibtisch ein Monitor, Notebooks und ein Lego-Set, was gerade kommt.
Mir steht auf dem Schreibtisch ein Monitor, klingt jetzt super unspannend, obwohl der Monitor halt aber eigentlich spannend ist, weil es ein 3D-Monitor ist.
Genau.
Ja. Und dann haben wir noch Martin Böckmann hier, seines Zeichens Experte für alles, was mit Chips, Hardware und Grafikkarten und was noch?
Alles, was in den Computer geht, meistens auch die Peripherie drumherum, aber schon eher das, was drin ist.
Und euch alle drei zeichnet eine Sache aus, die ich null erfahren habe. Ihr seid sehr erfahren im heutigen Thema. Aber bevor wir zum heutigen Thema kommen, muss ich am Anfang ein paar Sachen loswerden. Und zwar danke ich wie immer für Leute, die kommentieren unter diesem Podcast, was ein bisschen schwierig ist bei Podigy, weil wir können nicht antworten. Das ist ein bisschen komisch, die Kommentarfunktion, Andi. Wenn du die in irgendeiner Form als Kommunikationsverantwortliche verantwortet hättest, dann hättest du wahrscheinlich dafür gesorgt, dass man, wenn ein Kommentar ist, darunter dann auch was antworten kann als die Person, die den Podcast gemacht hat zum Beispiel.
Ich gucke mir das mal an.
Ja, nee, also ich habe es mir auch angeguckt. Man kann halt Kommentare freischalten und man kann selber kommentieren als die Person, die den Podcast gemacht hat. Aber dann kriegen die Leute das, glaube ich, nicht mit, dass sie eine Antwort bekommen haben. Deswegen auch der Hinweis darauf, dass man uns immer schön schreiben kann an podcast@golem.de. Und das haben auch Leute gemacht. Es gab einen Kommentar eben, was ich gerade schon gesagt habe, unter dem letzten Podcast zu den Text. Verarbeitungssystem. Da hat uns nämlich Bernhard geschrieben, seine Erfahrung ist tatsächlich sehr lesenswert. Und der hat auch hingewiesen auf den Schneider Joyce. Das ist der Amstrad PCW 8512. Das sind zwei Leidenschaften gleich, nämlich ein Textverarbeitungssystem und ein Amstrad mit einmal. Ich bin auch auf der Suche nach so einem Ding. Also ist schon ziemlich toll. Dann danken wir Danny mit seinem Vorschlag zu WVHS. Nämlich VHS, die Full HD konnte. Und da werden wir einen Podcast, denke ich mal, machen irgendwann VHS, vielleicht ein bisschen Beta und all diesen ganzen Kram. Und dann danken wir natürlich Philipp, der uns gedankt hat dafür, dass wir ihm seine Geschirrabwasch-Sessions versüßen. Der hat uns zur 100. Folge geschrieben, finde ich sehr nett. Und das ist genau, wie ich mir das vorstelle. Also man steht und wäscht ab oder irgendwie ist beim Einigen.
So, weißt du? So höre ich auch tatsächlich Podcasts meistens. Ich mache irgendwas anderes und
an alle Leute, die jetzt da draußen sind und was anderes machen, viel Spaß beim was anderes machen und auch beim Zuhören. Und dann hat uns Philipp aber auch noch ein Telefonbild geschickt von seinem SX1 von Siemens und ich befürchte, wir werden dann wohl noch einen Podcast zu alten Telefonen machen müssen, weil Symbian hatten wir, glaube ich, noch nicht. So, jetzt sind wir aber damit durch und kommen zum heutigen Thema. Das Thema des heutigen Podcasts ist WoW. Und ich habe nie in meinem Leben eines dieser Spiele, ich habe gerade noch mal überlegt, ob ich wirklich das einfach mit gutem Gewissen sagen kann, noch nie eines dieser Spiele gespielt. Kein MMORPG, welcher Art auch immer. Dafür habt ihr das umso länger gemacht. Ich will jetzt nur kurz, bevor wir in die Geschichte eintauchen, von euch jeweils wissen, wie lange ihr gespielt habt und ob ihr denkt, dass es das wert war. Fangen wir mal bei Frau Pawlowski an.
Ich bin ja, glaube ich, im Vergleich zu den anderen beiden am frühesten ausgestiegen. Oh, nee, wir sind beide kurz vor den Pandaren ausgestiegen, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Jahr das war.
Nee, also ich bin mit 2012 ausgestiegen, also 2010.
Ja, das kann bei mir auch hinhauen, dass das ungefähr 2010, vielleicht ein bisschen kurz davor kann.
Pandaria war 2012.
Ja. Also 2009, 2010 so ungefähr bin ich ausgestiegen. Bin allerdings auch, ich glaube 2004 fing das schon an mit der ersten Beta, in die ich mich
also 6 Jahre
reingewanzt habe.
Martin?
Ich bin nie so richtig ausgestiegen. Es hat aber auch so 2013, 2014 rum, spätestens mit dem Studium, ist es einfach irgendwann ein Zeitproblem. Also wenn man wirklich tief drinsteckt, dann frisst das Spiel enorm viel Zeit, zumindest wenn man möchte. Und das ist irgendwann einfach mit Berufsleben nicht mehr vereinbar.
Man hat ja schon
Aussage, die uns Olli später, wie ich es aus dem Vorgespräch weiß, noch bestätigen wird. Olli, wie lange hast du?
Also ich will erstmal kurz sagen, wie alt dieses Spiel eigentlich schon ist. 20 Jahre World of Warcraft, deswegen machen wir diesen
deswegen Podcast. Machen wir
das, ja. Genau, das ist einfach nur krass. Also dieses Spiel ist so alt und ich finde, es ist interessant, es hat sich optisch auch wenig verändert. Also die Engine ist immer noch dieselbe.
Nee.
Und ist nicht mehr die gleiche Engine?
Dem glaube ich sogar zweimal einen größeren Wechsel gemacht. Ah. Und einmal ist die Engine, ich weiß nicht, ob sie noch so heißt, aber die ist im Wesentlichen neu.
Mhm. Also ich habe irgendwie irgendwo mal gelesen, dass es dieselbe Engine ist, die auch für Warcraft und so benutzt wurde und für Diablo. Und dass sie sozusagen alles benutzt. Aber ja, meine ersten Erfahrungen mit WoW, ich habe halt zum Release zu Classic angefangen und mich auch schon voll super darauf gefreut. Dazu später auch gerne mehr. Und habe auch ungefähr, wie gesagt, mit Cataclysm habe ich noch kurz gespielt und hatte dann aber auch einfach keine Lust und keine Zeit mehr für dieses Spiel. Es hat auch zu viel kaputt gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Also,
was man jetzt schon merken kann, oder was ich sowieso auch gleich von Anfang an gemerkt habe, als das Thema aufkam und wir angefangen haben, uns darüber zu unterhalten, dass wir diesen Podcast machen. Nicht nur habe ich keine Ahnung davon, wie es geht oder so, aber ich habe halt auch, es gibt eine eigene Sprache, es gibt eigene Begriffe, es gibt eigene Dinge, die nur Leute verstehen, die da auch drinne waren. Und ich hoffe, dass wir heute hinbekommen, so ein bisschen für Leute, also eben auch wie für Leute wie mich, so ein bisschen klarzustellen, was das eigentlich ist. Also ich muss dann auch immer nachfragen, weil ich wirklich, im Gegensatz zu sonst, soll man gar nicht annehmen, habe ich mich null vorbereitet. Ich habe nicht mal den Wikipedia-Artikel zu World of Warcraft gelesen, weil ich dachte, im Zweifelsfall setze ich dann Dinge voraus, die andere Leute vielleicht nicht wissen. Also entschuldigt meine dummen Nachfragen. Und ich habe mich halt natürlich trotzdem vorbereitet, aber eben nicht auf WoW. Und ich habe der andere Aspekt, den ich noch erwähnen möchte, ist, dass unser Vorgespräch auch so ein bisschen, das klang auch gerade schon so ein bisschen an, ein bisschen was von Selbsthilfegruppe hatte. Martin meinte dann zum Beispiel, habe ich mir so notiert, ja Andi, du bist ja heil rausgehört, du hast rausgekommen, du hast ja irgendwann Und wenn man
so was auch nicht stimmt, weil ich habe ja meinen Lebensgefährten, meinen Mann habe ich zurückgelassen. Er hat aus dem Dungeon auch rausgefunden. Aber das war tatsächlich so, dass ich ihn mit sehr viel Begeisterung da eingeführt habe und dann ist er als letzter von unserer Clique dann noch kleben geblieben. Wobei jetzt gibt's auch schon wieder Wiederkehrer, wie ich gestern erfahren habe.
Aber jedenfalls der Punkt ist, dass das Ganze tatsächlich eben einen Faktor hat, der wirklich krass, schon ein bisschen nach Drogensucht sich anhört. Und wie gesagt, wir kommen später noch dazu, was das alles noch mit sich führt. Ich frage euch jetzt nur mal kurz ab, ob ihr irgendwelche Assoziationen zu irgendwelchen von diesen Namen habt. Also 3 oder 4 wenigstens. Dark Age of Camelot.
Aber voll. Okay. Das ist mein erstes Suchtmittel gewesen.
Also ich habe nur davon gehört, ich habe es nie gespielt. Ich habe Screenshots gesehen und war dadurch, dass ich halt WoW und Warcraft und was auch immer gespielt habe, war ich direkt abgeturnt von.
Naja, das war schon. Also das war die Einstiegsdroge sozusagen. Genau. Das war die Einstiegsdroge und warum das natürlich nicht mehr funktionieren konnte, als WoW draußen war das. Also wenn du zum Beispiel, es gab da auch so Taxidienste, wie es ja eben auch in WoW gibt, ne, dass man von A nach B reiten kann oder mit irgendeinem Gefährt eben von A nach B. Wenn du in ein anderes Gebiet willst, ne, ist das halt animiert. Und ich will jetzt nicht vorgreifen, wie das bei WoW gelöst ist, aber bei Dark Age of Camelot war das so, dass du dann eben auf ein Pferd gestiegen bist, hast dir ein Pferd gemietet an einer Pferdestation Und dann konntest du eigentlich erstmal noch dein Abitur nachmachen und noch ein Studium hinten ran. Also auf jeden Fall konntest du, das jetzt ein bisschen übertrieben, aber du konntest dir was zu essen machen. Du konntest eine komplette Mahlzeit kochen, du konntest sie aufessen und dann hast du mal geguckt, ob das Pferd dann inzwischen schon angekommen ist. Und das kann natürlich jetzt sich nicht, also ich gehe mal davon aus, dass sie es inzwischen geändert haben. Ich habe nämlich zwischendurch mal hier reingeguckt in meinen kleinen Spickzettel namens Internet. Ich habe nicht rausgekriegt, ab wann, was hattest du?
2001 stand hier,
glaube ich.
Das wie Anfang hin. Der 2000er sein.
Das haut hin. Ich habe das relativ intensiv 2-3 Jahre gespielt. Hat auch wirklich Spaß gemacht mit Dungeons, mit allem drum und dran. Und hat halt nicht, ich stehe halt so auf keltische, irische, nordische Mythologie. Das war hat sich da ganz gut getroffen. War aber noch sehr, sehr holprig animiert und dann eben diese Nachteile.
Aber ich meine, was man aber merkt, ist, man diese, weil du gerade sagst, dass das halt so sehr tiefgehend war, wie granular teilweise diese Erfahrungen dann sind. Ne? Man muss sich was zu essen machen, man muss sich hier und das alles, während die Welt um einen herum auch weitergeht.
Ich hab mir real was zu essen gemacht.
Ach so. Das Pferd musste tatsächlich so, in Echtzeit.
Ja, es ist in Echtzeit gelaufen. Also in Echtzeit wahrscheinlich nicht.
Ich dachte gerade,
weil das, wenn du den Konto... Nein. Das ist ja das Extreme. Okay, du hast wirklich, halbe, dreiviertel Stunde ist dieses Pferd...
Da läuft dein Abo die Zeit über.
Da läuft das
Abo. Und die damals die Telefonrechnung sogar noch wahrscheinlich. Ja. In Teilen. Nee, 2001 hast du wahrscheinlich schon DSL
gehabt. Ja, das war
okay. Ja, aus Gründen.
Ja, genau. Sonst hätte ich es nicht gemacht.
Okay, Anarchy Online. Okay. PSO, Fantasy Star Online, das kenne sogar ich, weil das war nämlich auf der Dreamcast. Mein Bruder zeigte mir irgendwann, er hatte natürlich eine Dreamcast sich gekauft zu Release, was man so tut, und meinte dann zu mir, und hier, und das hat ein Modem, und damit kann ich jetzt hier online gehen. Und ich meinte, was? Come again? Und, also ich meine, er wohnte damals noch bei meinen Eltern, ich nicht mehr. Und dann hat er irgendwie das da angeschlossen und mit dem Modem, und da hat er sich mit seiner Spielkonsole eingewählt und war in so einer Lobby und meinte, das sind alles Leute von außerhalb. Ich habe hier so eine Tastatur, die konnte man da anschließen. Und da hat er mit seinem Dreamcast Online-Gaming gemacht.
Oma jetzt mal kurz vom Krieg erzählen kann, darf, das ist genau das, was mich eben bei Dark Age of Camelot eben fasziniert hat. Ich habe vorher, halt so Sachen wie Baldur's Gate oder Icewind Dale oder auch wirklich mit realen Freunden eben in Gruppen gespielt, entweder in einem Raum sitzen, übers LAN oder übers Netz halt. Und das war irgendwie schon ganz cool, aber zu chatten und so und sich mit Leuten irgendwie fest zu verabreden und dann irgendwie was gemeinsam machen, das war jetzt irgendwie nicht das Neue. Aber dass du wirklich, also ich weiß, dass ich das aufregend fand. Ich fand das wirklich aufregend, mich einzuloggen. Das war auch das erste Mal, dass ich irgendwelche, also jedenfalls in der Spieleumgebung Leute kennengelernt habe, die ich leider aus den Augen verloren habe, aber mit einem, wir haben auch telefoniert irgendwie zwischendurch. Das war cool. Das waren nette Leute, die man dann eben gefunden hat. Ich erinnere mich an ein Ding bei Dark Age of Camelot, wo wir in einem Dungeon waren und dann mal eine ausgeschlossen haben, weil wir rausgekriegt haben, dass ihr Kind mit 40 Grad Fieber im Nebenzimmer lag und sie dann in dem Dungeon mit uns war und wir sie dann ausgeschlossen haben und rausgeschmissen haben.
Was alles in eine bestimmte Richtung weist, Andi. Aber wir beende das jetzt mal, weil wir sind ja schon Ewigkeiten drin im Podcast, und wenn ich jetzt mit der Geschichtsnummer weitermache, dann kommen wir ja niemals zum eigentlichen Thema. Außerhalb von USA und EU ging die Nummer natürlich auch los. Also gerade in Südkorea gab es halt ab 96 praktisch mit so einem, also der Jake Song heißt der Mann, hat das wohl mehr oder minder fast alleine veröffentlicht, dann Nexus, Kingdom of the Winds und Lineage ab 98, und die hatten Millionen von Abos.
Lineage hat es auch hierüber geschafft.
Ja.
Bei Lineage, da kenne ich auch eine Trennung, die dadurch...
Da gab es sozusagen, also wir sind nicht auf... Also das war ein weltweites Phänomen. So, jetzt Anni hat von ihrem Einstieg so ein bisschen berichtet, wann... Martin, hast du zum ersten Mal davon gehört und kannst du dich an deine erste Spielesession erinnern und was du gedacht hast?
Von World of Warcraft?
Ja. Wenn du ein anderes Online-Spiel vorher hattest?
Genau. Aus Südkorea, Silk Road Online. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wann genau der Release war, aber es muss vor WoW gewesen sein, also so 2003 rum. Und da habe ich dann auch über Freunde, die das auch gespielt haben, gehört, dass da eben dieses World of Warcraft kommt und dass es da dann auch eine Beta gibt irgendwie bald. und habe da dann einen Zugang zu bekommen. Ich glaube, Andi hatte den vor mir, die hat noch irgendwie die ganz frühen Zeiten erlebt, aber ich war auf jeden Fall sehr früh dabei, das war auch noch auf US-Servern zu dem Zeitpunkt und die Registrierung war ganz lustig, wir haben alle in der deutschen Botschaft gewohnt in Washington, weil man eine US-Adresse brauchte, um sich zu registrieren und dann haben wir uns alle da registriert und es hat super funktioniert. ja, das war der Einstieg, aber dann in meiner Erinnerung war da dann schon noch mal eine Pause, also ich fand das alles irgendwie ganz cool und so, aber habe dann doch irgendwie weiter noch Silk Road gespielt eine ganze Weile, bis dann das Release von WoW irgendwann da war und habe es mir nach ein paar Wochen dann gekauft, also relativ früh in den ersten 2 Monaten, würde ich sagen. Und seitdem habe ich in jedem Add-on zumindest ein paar Wochen gespielt und die ersten Add-ons habe ich sehr intensiv gespielt. Also wir kommen gleich bestimmt noch dazu. Ja. Andi und ich hatten auch im Vorgespräch schon sehr viel darüber erzählt, irgendwie was die Sucht alles macht. Und du hattest ein Beispiel, dass da jemand dann doch noch irgendwie sein Studium geschafft hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass sowohl meine schulische Laufbahn als auch mein Studium auf jeden Fall drunter gelitten haben. Hm. Nicht, dass ich es bereue, aber es hat auf jeden Fall einen Einfluss.
Das wäre, genau, hatte ich ja vorhin schon gefragt, ob man das bereut. Ich meine, es sind ja valide Erfahrungen. Olli, wann haben deine validen Erfahrungen angefangen und wie startete es?
Das ist tatsächlich mit dem Blizzard-Titel davor passiert. In 2002 hat Blizzard ja Warcraft 3 Reign of Chaos und danach 2003 The Frozen Throne rausgebracht. Und ich, mein Bruder und ich, wir haben dieses Spiel halt hoch und runter gespielt. Und
worum geht
gerade The Frozen Throne ist ein Echtzeit-Strategiespiel mit Helden und mit.
Okay.
Aber diese Spiele haben sozusagen das komplette Setting für World of Warcraft gesetzt. Sprich, wir haben 4 Fraktionen, dürfte den Leuten, die WoW gespielt haben, bekannt vorkommen. Wir haben Orks, wo Tauren und Trolle mit drin sind. Wir haben Untote, die in der Kampagne unter anderem von Sylvanas Windrunner geführt werden, die der großer Charakter in der gesamten WoW-Story ist. Die Orks werden auch von Thrall geführt, dem Ork-König sozusagen, oder dem Ork-Anführer, der die Horde anführt, oder zumindest teilweise, ich weiß gar nicht, wie die Story mehr ist. Ich habe sie nur am Anfang gespielt. Wir haben bei den Untoten in der Kampagne auch Arthas gehabt, der anfangs ein Mensch war und dann wurde er korrumpiert von Frostmourne, dem fiesen Lichtkönigschwert. Und der Lichtkönig hat dann sozusagen den neuen Lichtkönig, der dann Arthas wurde sozusagen. Und das ist dann, der ist auch ein Raid-Boss in World of Warcraft. Und wir haben die Nachtelfen, die einfach nur Nachtelfen sind, wie zum Beispiel, wie heißen sie? Cenarius und Illidan. Ist auch ein Böser in World of Warcraft. Also diese ganzen Charaktere und die ganzen Fraktionen und dieses Setting wurde in The Frozen Throne und in Reign of Chaos sozusagen schon eigentlich schon gesetzt.
Es ist das Geschichtsbuch. Also diese Echtzeitstrategiespiele sind im Prinzip das Geschichtsbuch für World of Warcraft.
Genau, genau. Und was aber auch jetzt zeigt, da bin ich jetzt natürlich, wie krass da die Lore so ist. Also wie viel das sozusagen drumherum an Welt,
das ist enorm.
Worldbuilding nennt man das heute, ne, ja. Gibt, wo du dich reinversetzen kannst. Aber ist das auch ein Muss? Also weil ich spiele ja Mario, ne? Da hüpft er und ob da die Hintergrundgeschichte interessiert mich jetzt weniger.
Doch, wenn, natürlich.
Nein, aber ich meine, könnte ich das spielen oder kann?
Ja,
können
ja,
Leute.
Können, tust hab ich, habe ich 20 Jahre gemacht. Ich habe es komplett ignoriert.
Siehst du, Martin? Nein, okay, das wollte ich hören, ob es überhaupt möglich ist, weil es kann ja sein, dass du einfach, wenn du bestimmte Sachen nicht weißt, andere Sachen keinen Sinn ergeben und du zum Beispiel, wenn du nicht weißt, wer sind die Bösen und die Guten. Und ich könnte mir ja vorstellen, da könnt ihr mich jetzt bitte korrigieren. Von außen betrachtet, ja? Diese anderen Spiele, das hörte sich alles so an, als ob es dir frei steht, wie du dich in der Welt verhältst, ob du nett oder nicht so nett bist, deinen anderen Leuten gegenüber. Also es gibt ja die Leute, die da auch mit drin sind und dann gibt es ja Figuren, die keine anderen Spielfiguren sind, sondern die da reingesetzt wurden von den Programmierteams. Und dann gibt es dann ein Gut und Böse, was oben übergeordnet ist. Oder wie ist das?
Also, dieses Lore hat zumindest mich und meinen Bruder und darum auch dazu verleitet, World of Warcraft direkt zum Release Day zu spielen. Wir haben tatsächlich auch die Open Beta gespielt. Die war so verbuggt teilweise. Das war sehr lustig, sehr lustige Erfahrung. Zum Beispiel, wenn man einen Monster gelootet hat, also den geplündert hat, dann war es teilweise so, dass man halt in dieser Animation feststeckte und dann fährt man halt über den Boden in der Looten-Animation oder es kommen halt Äxte aus dem Nichts, Wurfäxte, die dich für immer verfolgen und du kannst nicht wegrennen und du bekommst einfach Schaden aus 2 Kilometer entfernt, so eine lustigen Bugs war.
Hört sich an wie ein typischer Traum
von mir. Und dieses Lore ist tatsächlich meiner Meinung nach auf jeden Fall eine zusätzliche Motivation, weil sie ja darauf auch aufgebaut haben, zumindest in den ersten 3 Add-ons, wurde dieses Lore von Warcraft ausgebaut. Irgendwann haben sie sich halt Sachen dann ausgedacht. Zum Beispiel gab es dann noch Archimond und dann konnte man in der Zeit zurückreisen und diese Warcraft 3 Kampagne sozusagen als Raid nochmal nachspielen. Und allein das ist halt irgendwie cool, weil man ist halt nicht eine Armee. Man hat jetzt nicht irgendwie 100 Ork-Krieger, sondern man ist halt einer von 100 Ork-Kriegern und hat eine komplett andere Perspektive, ne?
Also ich weiß, dass ich es sehr bedauert habe. Also es gab ja 3 große Echtzeitstrategiespiele, die extrem populär waren, so um die Nullerjahre rum. Das ist Warcraft, Age of Empires und Starcraft gewesen.
Genau.
Und ich habe eher Age of Empires gespielt und ich weiß, dass als ich so reingezogen wurde in WoW, dass ich es total bedauert habe, dass ich diese ganze, weil ich halt auch so ein Geschichtsnerd bin, wie ihr wisst, ne? Und ich weiß, dass ich da wirklich recherchiert habe, auch nach der Geschichte. Und ich habe auch Bücher zu Hause. Also ich habe keine mit Geschichten. Das hat mich nicht interessiert. Also weil die Geschichten wollte ich schon selber erleben irgendwie. Das so lesen. Also es gab ja dann sogar tatsächlich Romane mit Thrall und so. Das war mir alles zu doof.
Bestimmt Leute, aber die das neben dem Doom-Roman
haben. Den Atlas haben wir immer noch zu Hause. Ja, okay. Und den haben wir auch benutzt, verdammt nochmal. Weil du halt eben nicht, da war das Netz halt noch so lahm. Und dann hast du halt, also konntest du halt nicht irgendwie mal die Fenster switchen oder so, sondern hast du also wirklich deinen Atlas gehabt. So, wo muss ich denn jetzt hier lang, ja? Weil du da einfach nicht durchgeblickt bist. Ne?
So, ich frage jetzt Martin nochmal, meinst du, also um nochmal zu meiner Frage zurückzukommen, erstens hast du dann jemanden gespielt, der eine eindeutige moralische irgendwie Ausrichtung hat und dann als gut oder böse im Spiel gilt, oder ist das alles verschwommen und wie ordnen sich die von den Programmierteams eingesetzten Gegnerschaften, die ja offenbar böse sind, also die dir gegenüber ja natürlich negativ sind, da ein, oder kann ich auf deren Seite mitspielen?
Also erstmal natürlich, was man jetzt angreifen kann, also was generell feindlich ist, das natürlich vorgegeben. Es gibt Monster und Gegner, die einen angreifen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Dann gibt es welche, die einen zwar nicht angreifen, die man aber angreifen kann. Und dann gibt es natürlich auch eine Reihe an freundlichen NPCs, nennt man die, also Non-Player-Character. Vielleicht. Die haben zum Beispiel was verkaufen oder so oder einfach nur in der Welt rumstehen und einem eine Quest geben oder so. Die kann man nicht angreifen, auch nicht, wenn man irgendwie will oder so. Da gibt es eigentlich keinen Weg. Manchmal kann man Mobs dazu bringen, also Gegner dazu bringen, die anzugreifen, aber das ist zumindest nicht vorgesehen. Und auch kann man andere Spieler nur dann angreifen, wenn sie es wollen. Also wenn man entweder auf einem Server spielt, wo das generell erlaubt ist, und auch da nur in Gegenden, wo
genau, es gibt die Gegner. Also das haben wir nämlich noch gar nicht behandelt, dass es ja 2 verschiedene Fraktionen gibt. Wenn du dich einloggst, musst du dich für eine Fraktion entscheiden und damit hast du das Gut und Böse schon gewählt.
Ah.
Weil du bist natürlich gut und deine Fraktion ist gut, egal ob du jetzt Horde oder Allianz bist. Alle, die in deiner Allianz drin sind, also in deiner Fraktion drin sind, die sind natürlich cool und super. Mhm. Also so soll es halt sein. Und mit denen bist du verbündet. Und wenn du dann aber in PvP-Gebiete zum Beispiel
Player
versus Player, wo du dann eben die von der anderen Fraktion triffst, dann gibt's halt aufs Maul. Und also wenn du dich da als Kleinerer, das kannst du auch nur, du kannst in die Gebiete erst ab einem bestimmten Level. Und
keiner Selbstschutz.
Bevor wir den Atlas hatten, bist du dann halt manchmal so reingetaumelt in irgendwelche Gebiete und also das ist halt auch ein bisschen blöd, weil du dann halt immer zu deiner Leiche rennen musstest und dann hat dann halt dieser scheiß Typ da gesessen und gewartet, bis du wiedergekommen wirst und dich wiederbelebt hast. Und dann saß er halt da, hat gelacht und hat dich halt nochmal abgeschossen, weil du halt zu klein warst. Es hat manchmal wirklich Stunden gebraucht, bis du gefühlt, bis du aus dem Gebiet wieder rauskamst. Bist immer gerade 2 Meter gekommen und dann hat er dich wieder abgesnipert und dann bist du wieder ein paar Schritte gekommen. Und
aber es klingt jetzt so ein bisschen frustrierend. Habt ihr so eine Momente gehabt?
Ja, definitiv. Also dieses Ganken sozusagen wird das genannt in der MMORPG-Sprache. Ganking ist halt eine sehr beliebte Sache gewesen. Also es gab halt in Classic WoW unter anderem das Schlingendorntal, was früher halt Stranglethorn hieß. Also alles war früher noch Englisch, ist heute jetzt auf Deutsch übersetzt teilweise. Und da zum Beispiel, das war ein neutrales Gebiet, also da war Horde und Allianz auf dem PvP-Server waren halt verfeindet, aber da kannte halt jeder hin. Also es gab eine Basis für die Horde und eine Basis für die Allianz. Und dort haben halt, weiß ich, Level 35er oder so, haben dort gequestet.
Das ist viel.
Sozusagen, Nee, es ist Mitte. Okay. Genau. Also Classic ging bis Level 60 und es hat schon sehr lange gedauert, um überhaupt auf Level 35 zu kommen. Also Classic WoW war wirklich ein Zeitfresser. Und da haben sich dann die Horde und die Allianz halt gegenseitig einfach in Teams zusammengefügt, also meistens in deiner Gilde oder mit Freunden oder so. Da hast du dann halt ein Team gebildet und halt die anderen verhauen. Und dann wartest du natürlich an der Leiche, um die nochmal zu verhauen. Und es ist oftmals nicht wirklich fair gewesen.
Vor allem, wenn du da halt wirklich alleine reingetaucht bist. Ja, ne? Also mir ist das zweimal passiert, glaube ich, dass ich irgendwie viel zu klein da irgendwie reingelaufen bin. Und dann bist du halt, bist trapped. Ne? Also dann kommen die halt und du brauchst dann halt, ich habe wirklich da gesessen und geflucht und hatte natürlich an diesem Abend was ganz anderes vorgehabt.
Der Abend war dann hin. Ja, weil du kannst ja auch nicht Pause drücken.
Nee.
Dann weiter.
Nein, du musst einfach da durch. Du musst halt zu dieser Leiche und du musst sie halt wiederholen.
Ne? Martin wollte auch noch was sagen.
Ja, dieses Stranglethorn war besonders, weil in den Startgebieten war eben dieser PvP-Modus deaktiviert, wenn man nicht jemanden angegriffen hat von der anderen Fraktion. Also jede Fraktion hat ihre eigenen Startgebiete und da kann nicht jemand von der anderen Fraktion reingehen und da einfach wahllos Leute killen. Es sei denn, die fangen an, dann geht es schon. Und Stranglethorn war das erste, wo das PvP standardmäßig für alle aktiviert war. Das heißt, da kam das erste Mal irgendwie die Feuertaufe für alle, die halt da reingekommen sind und sich dann damit auseinandersetzen mussten. Und
da war auch eine ganz wichtige Quest, da hat mich Volker, nämlich mein Mann, noch drauf aufmerksam gemacht, dass es da eine ganz wichtige Quest gab, wo man irgendwie so Blätter zusammensammeln musste. Irgendwie von irgendwas, um eine Maschine zu bauen, glaube ich, oder so. Man musste die für einen Goblin irgendwie zusammensuchen, damit der damit irgendwie irgendwelche Pläne so Pages von einem Plan und die sind erstens mal sind die ganz selten gedroppt und dann hat man den nicht gefunden, der die droppt und dann wurdest du dann noch abgesnipert und so. Das war manchmal, aber das war, ich fand dieses Gebiet so geil, dass es egal war.
Das weil ist das auch war die wirklich, Aufregung wahrscheinlich.
Ja, nee, also oder das ist das, oder? Ja, also
das du, war bist
da,
hübsch.
Ne? Ja. Du bist da, ach, das war da, noch hübsch. Okay. Das sieht da hübsch so aus, da sind ganz ganz geile Mobs irgendwie rumgelaufen, da sind halt so Tyrannosaurus Rexen da rumgerannt und so.
Die das waren die immer, Gegner dann oder wie?
Die waren, das waren die NPC Gegner halt, ne? Die Tiere, die da rumgelaufen sind und so. Und das sah einfach total geil aus. Ich bin da gerne gewesen. Also ich weiß auch, dass ich eigentlich so die um Level, zwischen Level 30 und 40 hat es so von der Story her am meisten Spaß gemacht. Also weil du da wirklich Geschichten und Abenteuer erlebt hast und selber auch alleine irgendwie losziehen konntest und dir dann mal vielleicht jemanden dazugeholt hast, der dir geholfen hat. Aber eigentlich konntest dann dabei mit jemandem tanzen oder so und dann bist halt wieder weitergelaufen, hast wieder ein paar Dinosaurier umgebracht.
Das ich muss noch mal ein paar Begriffsklärungen müssen wir noch mal. Also noch mal kurz zum Anfang zurück. Also, wir haben also uns eingeloggt. Wir haben beschlossen, wir sind Horde oder
Allianz.
Und dann, stell mir jetzt vor, muss ich meine Figur wahrscheinlich, was kann ich machen?
Jede Fraktion, also Horde und Allianz, ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, setzt sich aus den Rassen zusammen, die sozusagen in Warcraft 3 vorkamen. Sprich, die Ach, Horde waren Tauren. Okay, Tauren sind so eine Stiermenschen. Und wir haben Trolle, die halt so halt Trolle sind. Wir haben Orks, die so übelst die muskulösen grünen Typen.
Und die haben alle verschiedene und Statistiken und haben Vorteile und Nachteile?
Eigentlich ist es größtenteils optisch. Und es definiert die Klasse, die du spielen kannst. Also es gab Krieger, Priester, Magier, Hexenmeister, Jäger, Paladine, Schamanen am Anfang. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Schurke. Und jede Klasse, zum Beispiel ein Ork, konnte halt kein Magier spielen in Classic, sondern einen Hexenmeister, weil es halt im Lore so war, dass die Orks halt böse Hexenmeister spielen, die halt so dunkle Magie und Krieger konnte zum Beispiel fast jeder spielen.
Die Tauren zum Beispiel waren eher so naturverbunden, genau, die waren dann eher Druiden und Jäger konnten die sein und konnten auch Tiere zähmen und so.
12 verschiedene Figurenmöglichkeiten und die müssen sich da irgendwie unterscheiden. Also wenn ihr sagt Jäger, was macht der Jäger, was der Hexenmeister nicht macht?
Der Jäger, ich hatte einen Jäger namens Chuck und ich habe den Jäger deswegen als erstes gewählt, das war mein Hauptschar, weil man da, ne, das war schon früh gesehen, ich hatte damals kein Haustier und hatte dann Chucky, habe mir einen Säbelzahntiger gezählt. gezähmt, genau. Und das war geil, weil also die Jäger konnten halt mit einem Tier, also fand ich jedenfalls geil, konnten mit einem Tier halt rumlaufen, was für einen gejagt hat. Und das hast du auch trainiert. Und das wurde mit dir besser und größer und krasser und so. Und dann konntest du was dann eben auch. Das war dann irgendwann so der Anreiz für den Jäger, dass es dann natürlich auch ganz seltene Tiere gab, die auch nur ganz, ganz selten gespawnt, also aufgetaucht sind. Und wenn du dann wenn du dann plötzlich so einen schwarzen Löwen hattest, dann konntest du natürlich auch in den Städten total posen, wenn du dann halt mit so einem geilen Tier irgendwie dann lang gekommen bist und dann mit so einem schwarzen, riesigen Löwen und so. Und dann haben die Leute halt tatsächlich so, boah, krass und so, und haben die dann zugewunken und so. Das hat mir sehr gefallen.
Moment, wenn wir schon dabei sind, eure Charaktere und wieso, Martin?
Druide.
Und warum?
Fast durchgehend. Weil die alles können und nichts richtig.
Ey, komm, das wäre auch mein Charakter. So, also, eigentlich nichts richtig. Ja, eigentlich nichts. Das wäre mein Charakter, wirklich egal. Aber die können alles und nichts, aber das heißt, die können zaubern, sie können
was. Also, um die Charaktere mal ein bisschen anzureißen, also die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Klassen sind der Spielstil. Also, ob jemand jetzt mit Magie auf die Ferne angreift, ob jemand im Nahkampf mit Äxten zuhaut oder mit Dolchen zum Beispiel beim Schurken, also ob der jetzt eher genau, also Schurken sind halt eher so die Assassins, die irgendwie so aus dem Schatten kommen und irgendwie dann viel Schaden machen, aber wenig aushalten. Krieger halten viel aus und können auch Schaden machen, können aber zum Beispiel auch Gegner auf sich ziehen, das nennt man Tank, den Job oder die Rolle, dass man eben die Gegner auf sich zieht und dass die dann den besonders Starken angreifen, der weniger Schaden kriegt und generell mehr aushält, und dann die anderen die Gegner bekämpfen in der Zeit.
Und kommen dann angekommen.
Und
das macht man sich vorher aus, oder man sagt dann, okay, du kannst jetzt vorher hier...
Eine wichtige Rolle, die ich noch vergessen habe, sind die Heiler. Ein paar Klassen können eben heilen und die... einige können fast nur heilen. Paladine am Anfang zum Beispiel konnten wenig anderes als heilen.
Obwohl, es wollten alle immer Vergelter Paladin. Ja. Ich wusste nicht warum, weil der konnte halt zwei Attacken und das war's.
Man konnte das machen, aber es gab welche Priester auch, die waren halt eher zum Heilen geeignet, die konnten auch andere Sachen, aber und man wusste schon immer so ein bisschen.
Ich habe eine Priesterin gespielt, die ich aber zum Kämpfen ausgebildet habe, und dann habe ich gewagt, in Raid, das war glaube ich einer meiner letzten Raids, so einen Kampfhandschuh zu nehmen, der auch mir zugewürfelt wurde, und dann, ich habe Leute blockieren müssen, weil die mich 3 Stunden später noch beschimpft haben im Chat, weil ich diesen Handschuh genommen habe. Das war,
weil du den eigentlich hättest gar nicht benutzen dürfen. Weil du
ja in den kämpfst. Augen von denen, weil du die ja nicht gerafft haben, weil ich ja eine Priesterin bin. Und dann
auch Kampfpriester.
Genau. In den Augen von denen gab es halt keine Kampfpriester und so. Und ich war, doch, ich bin jetzt, doch hier. Ja,
genau.
Ich bin das doch hier.
Einer der Punkte sollte ja sein, dass man genau die Sachen machen kann.
Genau.
Die man, so, Olli, was war deins?
Erstmal meine Freunde und ich, also ich habe mit mehreren Leuten angefangen, mit Patty, meinem besten Kumpel.
Der inzwischen auch für Cool.md arbeitet. Liebe Grüße, Patty, wenn du das hörst.
Und mit meinem Bruder zusammen, wir waren immer so die Dreiergruppe irgendwie, und wir haben uns erstmal, okay, wollen wir jetzt Horde oder Allianz nehmen? Ich war für Horde, ich wollte immer Orks spielen, Orks sind am coolsten.
Sehr gut.
Aber wir haben uns für Allianz entschieden, und dann ist die
eigentlich wir haben uns entschieden, coole, heißt, du wurdest überstimmt, Olli.
Die genauso coole Rasse ist natürlich die Zwerge. Mit ihren dicken Bärten und ihren und dann habe ich einen Zwergkrieger genommen, weil ich bin halt generell so in RPGs und so spiele ich immer als erstes immer den, der draufhaut und vorne steht und eine dicke Rüstung
hat. Also bist du der Tank, wenn ich jetzt genau, den also neuen Wort, das ich gelernt habe.
Wie Martin schon gesagt hat, also ein Druide, sagt er, kann nichts wirklich richtig. Also die waren eigentlich ziemlich
Druiden cool,
die
konnten sich auch
halt Gestalt wandeln. Er kann ein Bär sein, er kann eine Katze sein, die halt Schaden macht, oder einen. Später gab es dann noch so eine Eule, so einen Eulenbär, der konnte so, so Blitze schießen und halt irgendwie
ich jetzt
Eulenbestie, und so. Die Eulenbestie, genau. Die verrückte Eulenbestie.
Das ist auch ein bisschen von Dungeons and Dragons zum Beispiel inspiriert. Ja. Also ein Eulenbär gibt's auch da. Ein Krieger konnte halt Schaden machen oder halt tanken. Und ich war meistens, also man wurde, wie Andi ja schon gesagt hat, gerne in eine Rolle reingepresst. Und da niemand Tank spielen wollte, musste man immer den Tank spielen. War eine sehr, meiner Meinung nach, sehr
anspruchsvolle. Wie beim Fußball hier, keiner will Torwart sein, oder?
Genau, keiner will Torwart sein, aber es muss gemacht werden. Und es ist auch eigentlich, wenn man es wirklich sich da reinfummelt, auch eine sehr spannende Rolle. Genauso wie Heiler, würde ich sagen. Also DPS ist wirklich, alle wollten immer nur Damage machen. DPS? Weil es gab dann auch so DPS? Mods, DPS, Damage per Second. Und das war sozusagen
was, die Rolle. Was bedeutet das?
Das bedeutet einfach nur, du bist jemand, der Schaden macht im Raid. Also zum Beispiel, du hast eine 10er-Gruppe. Und dann gibt's halt, weiß ich nicht, 8 Leute, die machen nur Schaden auf die Monster. Dann gibt's einen, der heilt alle. Also jetzt ist vielleicht ein bisschen die
Du kannst es ja simpel sagen.
Wir sind, und da gibt es einen Tank, der halt alles auf sich ziehen muss. Das ist die Rolle des Tanks. Also du kannst dann Leute verspotten und die Monster greifen dann nur dich an und dann gibt es dann ein Bedrohungssystem. Und dann gibt es Attacken beim Krieger zum Beispiel, die mehr Bedrohung erzeugen, damit du die Monster auf dich hältst. Und wenn ein DPS, also ein Schadensausteile, die ja normalerweise, wir haben immer so ein bisschen dann gescherzt, dass du dann einfach fast schon deine Tastatur verlassen kannst, weil du drückst da einfach immer nur zwei Knöpfe in Classic, weil du, also du stehst halt einfach nur da und schießt. Aber wenn du zu viel Schaden machst zum Beispiel, dann kommt das Monster auf dich zu. Und ein Schurke oder ein Jäger oder ein Magier, der ja nur in einer Stoffrüstung rumrennt, der ist dann halt in drei Schlägen tot. Und der Krieger, der kann halt, weil sie
nicht mehr aufhören. Das ist der schlimmste Moment in so einem Moment, wenn der Tank plötzlich stirbt.
Weil ihr das jetzt schon mehrmals gesagt habt, die, also man schießt oder man macht einen Zauber oder irgendwas. Aber wie mache ich den? Also ich, wenn ich Mario spiele, habe mein kleines Pad in der Hand, dann drücke ich die Taste, springt der hoch.
Da so gibt es schon die, das erste Zerwürfnis, zumindest anfangs. Mittlerweile ist das, glaube ich, in weiten Teilen erledigt. Das ist, du hast in deinem Interface unten so ein paar, so eine Leiste mit Knöpfen und da kannst du deine Fähigkeiten reinlegen. Und dann gab es Leute, die haben da immer draufgeklickt. Und dann gab es die, die eben die Tasten benutzt haben auf der Tastatur und sich dann auch, wenn sie dann später mehrere Leisten hatten mit mehr Fähigkeiten, dann auch die Tasten so belegt haben, wie sie es halt haben wollten.
Natürlich gab es auch Tastaturen, die schon vorbelegt waren, also die man...
Ja, es gab Mäuse vor allen Dingen gab es später mit zusätzlichen Knöpfen. Aber es hat sich lange gehalten, dass es einen größeren Anteil an Spielern gab, die da drauf geklickt haben. Und das ist natürlich langsamer. Und die hatten es immer schwer, sich dann zu rechtfertigen. Das ist ein bisschen wie
Shooter. Ach so, weil die in dem Team natürlich dann irgendwie...
Weil die in dem, waren, weil in dem langsam oder die haben in dem Team im Zweifel schlechter performt, weil sie zum Beispiel eine Sache nicht konnten, sich bewegen und gleichzeitig Zauber zu
drücken. Klingt so.
Weil sie mussten ja dann irgendwie...
Ist bestimmt auch toll, wenn man dann da mit denen, ich nehme mal an, man ist im Audio-Chat miteinander verbunden die ganze Zeit, oder?
Später, ja.
Speak oder so.
Ja, später, weil man kann ja schlecht tippen. Also, weil Andi hat gerade gesagt, dann heißt es irgendwie, ja, hier, der eine ist ohnmächtig, dann muss hier was rübergeworfen werden. Das muss ich den anderen ja mitteilen. Da kann ich jetzt nicht tippen, während ich schon.
Das war teil, am Anfang war das so. Also, du hast es halt selber gemerkt, ne? Also, ich meine, wenn das waren dann out of mana, waren dann eben keine kurze Abkürzungen, ne? Also, bevor das mit TeamSpeak losging, genau.
Auch, ne? Wie? UM. Also, OOM.
Ah,
das mein UM heißt, ich habe kein Mana mehr, ich kann dich nicht mehr heilen, zum Beispiel.
Und genau, Mana brauchst du, um zu zaubern.
Oder? Genau, ja. Und dann haben die Leute dann angefangen, die Mana-Tränke rüberzuwerfen. So. Das war genau der Moment. Also ich bin tatsächlich schon ausgestiegen, also dieses traumatische Erlebnis, von dem ich gerade sprach, das war relativ früh und ich hatte dann einfach, also ich meine, ich hatte schon einen Job. Also ich brauchte halt nichts, wo ich halt in mich so eine Stresssituation begebe und mich dann auch noch von Leuten irgendwie anscheißen zu lassen.
Redest du von dem Job oder dem Spiel gerade?
Beides.
Danke.
aber die das deswegen, also ich hatte da keinen Spaß dran mehr. Ne? Ich weiß, dass man dann natürlich nicht die riesen Achievements bekommen hat, aber ich konnte mich eine Zeit lang sehr gut beschäftigen, auch ohne die großen Raids zu machen.
So, aber wir sind immer noch beim Gameplay. Also, Martin, ich habe mir meine F-Tasten oder was auch immer für Tasten da belegt. Ich habe keine Ahnung, WASD oder wie man da durch die Gegend läuft. Man klickt mit der Maus.
Genau, mit WASD und mit der Maus guckt man sich um und dreht sich ein bisschen.
Und dann sehe ich eine Welt, also wir haben jetzt noch gar nicht beschrieben, ihr habt vorhin gesagt, sieht ganz hübsch aus, die ist tatsächlich vektorbasiert, 3D, also so wie man es heute so ein bisschen Fantasy kennt. Man Welt kann da auch die Kamera wahrscheinlich dann ändern, dass ich einen anderen Blickwinkel habe, dann sehe ich auch, ob es...
Na, nur um den eigenen Charakter drumherum, aber das kann man in Distanz und Winkel einstellen.
So, und das heißt, ich krieg eine Übersicht über das Spielfeld, was vor mir ist.
Ja.
So, jetzt, wenn ich muss jetzt immer so diese blödsinnigen, einfachen Vergleiche von Spielen, die ich jetzt Spiele oder kenne, nehmen, so normale Singleplayer-Spiele. Oder vielleicht zum Beispiel, ja, wenn ich so einen Shooter habe oder so, dann kann ich ja vorher vielleicht mal gucken, durchs Fernrohr, sind da Gegner oder so. Wenn ich jetzt von oben rauf gucke, so, wenn ich mich rauszoome oder so, sehe ich dann die Gegner, kommen die dann auch wirklich
real? Man sieht die, ich würde es weniger als Spielfeld bezeichnen, es ist tatsächlich eine riesige Welt. Und da läuft man drin rum. Und da sieht man natürlich auch, was in der Distanz ist. Nicht ewig weit, aber schon weit genug.
Ja, das ist dann wie Ghost Recon Wildlands ein Third-Person-Shooter ist.
Ja.
Ist WoW halt ein Third-Person-Roleplay-Game.
Ja.
Mit einer Open World.
Ja.
Und du kämpfst gegen Gegner, indem du sie anvisierst, also du klickst sie an und dann hast du ein Ziel. Und dieses Ziel ist dann sozusagen fokussiert. Mhm. Und dann drückst du eine Taste, zum Beispiel Blitzschlag beim Schaman, und dann läuft eine Cast-Zeit durch unten. Also du musst so lange stehen bleiben, wie er den Blitzschlag sozusagen
zaubert,
genau, für 2 Sekunden oder so, und dann schießt er den. Und dann kannst du sozusagen den nächsten Blitzschlag machen, zum Beispiel.
Oder damit du kannst nicht so irgendwie dauerfeuermäßig da irgendwie losschießen und.
Also es gibt manchmal dann so Sachen wie Schnelligkeit der Natur oder so, dass du dann den Blitzschlag sofort schießen kannst. Das ist dann aber, hat dann einen Cooldown von 2 Minuten. Oder du kannst als Krieger zum Beispiel hast du Auto-Attack, also mit deinem Schwert haust du halt alle 3,8 Sekunden zum Beispiel, haut der automatisch auf den Gegner ein. Also es ist nicht so wie in, weiß ich nicht, Devil May Cry oder so, wo du halt selber, oder bei Dark Souls, wo du selber schwingst, sondern es ist alles automatisiert. Sprich, du musst eigentlich nur noch die Fähigkeiten sozusagen immer drücken im richtigen Moment. Und auch am besten eine Rotation haben, die perfekt ist irgendwie. Weiß ich nicht, ich drück 3-mal Blitzschlag und dann 1-mal Erdschock, dann habe ich nämlich den Cooldown vom Erdschock sozusagen wieder runter, der 6 Sekunden ist, und dann ist das so eine Rotation, die den meisten Schaden sozusagen macht gegen
und,
Monster.
Und kombiniert man diese, also gibt ist jedes einzelne Ding, was ich machen kann, einzeln, oder kann ich zum Beispiel, es gibt ja auch so Spiele, wo man so eine Sachen wie so Zaubersprüche kombinieren kann.
Ja, was Olli schon sagt mit dieser Rotation ist eben, es gibt zum Beispiel Zauber, die andere verstärken, da würde man dann erst den drücken und den kann man das zum Beispiel nur alle 20 Sekunden machen, das heißt, man drückt den, macht ein paar andere Zauber und drückt, wenn der dann wieder auswählbar ist, dann wieder den, der die anderen verstärkt. Und es gibt Sachen, die wirken über Zeit auf dem Gegner. Ja, dann ist er zum Beispiel vergiftet und kriegt irgendwie Schaden über ein paar Sekunden. Und dann macht man natürlich den zuerst und dann ein paar direkte, die Schaden machen, während der vergiftet ist und zusätzlich Schaden bekommt. Und wenn das abgelaufen ist, macht man wieder dieses Gift. Sowas.
Oder
und
kannst da irgendwelche Schlingen werfen oder so, genau. Also je nach Charakter. Und um die zu finden, hast du so eine Minimap auch, die du einstellen kannst, was du jetzt gerade suchst. Du kannst da auch Verbündete suchen, du kannst Gegner, also PvP-Gegner suchen, du kannst Mobs suchen, die zu töten sind.
Ressourcen.
Und du kannst, da hast du auch bei den verschiedenen Klassen, also ich glaube, der Druide kann zum Beispiel noch krassere Sachen sehen, die Untoten können bei den Untoten Sachen, andere Sachen sehen. Also da hast du dann eben auch Besonderheiten bei deinen Rassen und bei deinen Klassen.
Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. Kann die Blockchain Cyberattacken an die Kette legen? Können komplexe Technologien für alle Branchen zugänglich sein? Kann Big Tech auch Better Tech sein? Bei uns gibst du die Antwort. Gemeinsam mit einem unserer Teams. Von der Assurance über Consulting, Strategy and Transactions oder Tax schaffst du aus Tech-Buzzwords echte Mehrwerte in Wirtschaft und Gesellschaft. Bist du bereit für eine außergewöhnliche Tech-Karriere? Aim high at EY. Jetzt auf ey.com/Karriere. Es klingt alles super kompliziert. Wir bleiben gleich hier, Andi. Für mich klingt das super kompliziert. Du hast vorhin gesagt, man muss eigentlich ein Abi abschließen oder so. Ist das nicht? Also wenn geht das dann irgendwann in Fleisch und Blut über?
Ja.
Und du siehst dann, ich hatte die Anekdote ja in unseren Vorgesprächen schon erzählt, dass wir irgendwann, wir hatten.
Das darfst du im Podcast so übrigens nicht sagen, Andi. Deswegen mache ich mal diese Vorgespräche, nur kurzer interner, der ist alles in Ordnung. Also, nein.
Es ist ja ganz oft gefallen.
Es gibt ja immer diese schönen Vorgespräche, und dann muss ich den Leuten, wenn ich mit denen dann telefoniere, dann sage ich mal, erzählen Sie mir das nicht. Weil wenn wir nachher da sitzen, hat man den Impuls zu sagen, naja, wie ich es Ihnen vorher schon erzählt habe, und denke, nein, das ist ganz live und niemand hat das vorher gehört. Okay, Andi, aber erzähl mal, vielleicht kann ich mich auch nicht mehr erinnern.
Mein Mann ist da sehr reingezogen worden, Volker, die kennen ja alle.
Reingezogen worden klingt so, als ob du nicht beteiligt worden.
Na doch, ich war beteiligt, ich habe ihn ja reingezogen, aber wir haben ihn dann irgendwann ein bisschen verloren, weil er intensiver gespielt hat als wir. Und wir waren eine kleine, feine Gilde, die sich tatsächlich alle persönlich kannten, oder Leute, die reingekommen sind, kannten auf jeden Fall irgendwen daraus. Und ich weiß, dass ganz viele drin waren, und Volker hat irgendeine Ausführung gemacht, sehr, sehr lang, und danach war Schweigen, und irgendwann fand Kasper, den hier auch viele kennen, die Sprache wieder und sagte, Volker spricht nicht mehr unsere Sprache. Wollen wir versuchen, ein Übersetzungsprogramm zu finden? Wir haben wirklich nichts mehr verstanden. Also weil er so
in den Fachbegriffe dann.
Nee, weil er dann die Fachbegriffe auch noch in Abkürzungen, die in Raids dann eben, ne, also wie dieses Ohm, was wir eben gerade sagen, Out of Mana, gab es natürlich Hunderttausende von Abkürzungen, und mein Hirn lehnt Abkürzungen eigentlich überwiegend ab, deswegen steige ich da immer gedanklich aus und bin dann immer, was, wie, Was? Wie hieß die Frankfurter Allee nochmal abgekürzt? Was? Also da bin ich generell schlecht und dann steigt man da aus. Aber ja, also man ist, wenn man intensiv spielt, dann findet man sich sehr, sehr schnell zurecht, weil du ja in diesen Startgebieten wirst du da sehr, sehr rangeführt und jeder, der in den Startgebieten ist, erstmal selber rumtaumelt oder du die Leute auch extrem hilfsbereit sind. Das muss man auch sagen. Also es gibt nicht nur blöde Leute in Raids, sondern es gibt auch Leute, die dir total helfen. Du kannst Leute fragen und sprichst jeden an. Das war eben auch das Besondere am Anfang, dass das sowas Persönliches war. Du bist da rumgelaufen und wie gesagt, also mit Leuten zu tanzen war schon irgendwie lustig. Ja?
Es gab Dinge, die, also ich habe davon nichts mitbekommen, muss ich sagen, aber die über die Grenzen des Spiels hinaus plötzlich was entfaltet haben. Oder beziehungsweise, anders gesagt, wahrscheinlich auch, wo sich Leute in sehr großem Umfang zusammengefunden haben. Weil es ist ja so, eure Spielergeschichten, und ich meine, Golem ist jetzt kein riesengroßes Corporate-Unternehmen, wo hunderte Leute haben und wo ich dann suchen muss, dass Leute das gespielt haben, sondern direkt in der Redaktion sofort drei Leute, die das gespielt haben. Also kann man sich überlegen, wie das woanders auch aussah, wie viele Leute daran waren. Es gab unter anderem, und da wollte ich euch jetzt gleich fragen, ob ihr davon noch andere Beispiele kennt, Sachen, wo Leute beispielsweise Entscheidungen von der Firma, die das Spiel veröffentlicht hat, weil dürfen wir ja nicht vergessen, ne? Wir reden jetzt so ein bisschen darüber, als ob das alles die echte Welt wäre und das sind ja Dinge und die sind ja da und es hört sich alles so an, aber letztendlich ist da ein Unternehmen dahinter, Blizzard, und die möchten Geld verdienen, gut, okay, geschenkt, und die machen Dinge und es gibt Leute, die programmieren hier und das ist nicht unbedingt das, was Leute, die das spielen, wollen. Jetzt 17 Millionen Leute, da gibt's garantiert 3000 abweichende Meinungen darüber, wie sich dieses Spiel weiterentwickeln sollte, weil es muss sich ja irgendwie weiterentwickeln, weil wenn ihr, wie ihr es mir gerade beschrieben habt, einfach das spielt und dann spielt man das eine Woche oder zwei Wochen, selbst wenn man jetzt total festgeht, nach drei Wochen ist aber irgendwann mal Schluss, wenn sich nicht irgendwas ändert, wenn nicht Dinge sich ändern.
Naja, spontan mal Jahre draus machen, aber ja.
Ja, aber du weißt, was ich meine, Martin. Also wenn du immer den gleichen Raid, also einen Überfall irgendwie und auf die gleichen Monster, dann ist ja doof. Also das heißt, Dinge müssen sich auch verändern. Und das kann durchaus sehr kontrovers sein. Und was ich hier habe, ist der, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der WoW Million Gnome March. 1 Million Gnome, 2 Monate nachdem, also schon direkt zu Release, 2 Monate nach Veröffentlichung des Spiels, gab es in der Spielerschaft sehr, 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 sehr großen Unmut über bestimmte Änderungen, weil, ich kann es euch nur so sagen, ich weiß nicht, was es in Wirklichkeit bedeutet, Krieger wurden gegen Ende des Beta-Lebenszyklus erheblich abgeschwächt. Die Abschwächungen hatten bei den Kriegern für Murren gesorgt. Also die waren wahrscheinlich in der Beta eine starke Klasse, nehme ich an, und sind dann runtergesetzt worden nach der Beta. Das fanden die natürlich nicht gut. Dann gab es in den Foren Beschwerden und Blizzard hat aber nicht darauf reagiert. Und dann gab es am 29. Januar 2005 einen Protest im Reich der irgendwas Dämmerung und dann gab es eine Aufforderung, da eine Demo zu machen. Und dann, der Protest hatte mehrere Namen, aber der sich durchsetzte war Million Nomads, wir verlinken das. Und zwar sollten die Protestierenden einen Gnom der Stufe 1 dorthin, also den sollten die irgendwie beschwören wahrscheinlich, nehme ich an.
Man erstellt sich einen Gnomkrieger wahrscheinlich und geht dann in dieses Gebiet, um da mit allen anderen Gnomkriegern halt zu laufen.
Und zwar einfach alles voll davon. Und es gibt auch richtig online Leute, die davon berichten, wie sie da standen und plötzlich alles voll mit diesen Gnomen.
Ich kann mir nur vorstellen, dass der Server und die Framerates eingebrochen sind.
Ja.
Also so ein ähnliches Event gab's, das war kein Protest. Ein ähnliches Event gab es vor dem Release von Burning Crusade, was im Prinzip diese Schattenwelt oder wie das hieß, Scherbenwelt eingeführt hat. Und da gab es dann halt so ein riesiges Dämonenportal und da kamen dann halt tausende von Dämonen raus. Und diese Dämonen konnte man alleine nicht besiegen. Und deswegen musste die gesamte Welt sozusagen musste halt dahin, um alle Dämonen zu besiegen.
Auch,
und
die kamen auch, egal, ob du auch
genau, beiden ja, zwei Fraktionen. Die haben einfach alles besiegt. Und die waren dann teilweise auch in den Hauptstädten und haben dort einfach hunderte von NPCs und Menschen einfach niedergemäht, weil die so stark waren.
Und das war ein Ereignis, was die Programmierer sozusagen
erschaffen haben. Das war ein globales Event. Mhm. Und dieses globale Event hat die Server so strapaziert, dass du wirklich als du konntest nicht mal deine Fähigkeiten, also so wie wir vorhin geredet haben, Fähigkeiten drücken und so, du konntest es nicht machen, weil du hattest einen Frame pro Sekunde und der Server hatte, weiß ich nicht, 1000 Millisekunden Verzögerung, also das war für den damalige Zeit, 2006, glaube ich, kam Burning Crusade raus, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall war das Internet oder generell die Serverstruktur war einfach nicht dafür ausgelegt, dass man, weiß ich nicht, Millionen von Leuten auf einem Server, die halt
Es ist bis heute noch problematisch.
Dabei waren diese Massen-Events ja einfach auch schon von Anfang an bei der Beta. Also die Beta hat damit aufgehört, dass du halt dir eine Tüte Popcorn nehmen konntest und gucken konntest, wie Dämonen diese Welt zerstört haben.
Ja, genau.
Die haben diese Beta-Welt zerstört. Das war episch. Das war wirklich episch. Du hast davor gesessen und bist halt hin und hast einfach nur genossen, wie die halt die Beta abgerissen haben, um dann eben am nächsten Tag die richtige Version zu, die Alpha-Version zu launchen. Das war sehr, sehr cool. Und das war wir sehen ja, es gibt so viele Sachen, über die man reden kann. Das gab halt immer Events und es gab auch total friedliche Events, also Season-Events zum Beispiel, dass es halt so Wintermärkte gab. Ja,
Dunkelmond-Jahrmarkt.
Ja, Dunkelmond-Jahrmarkt, da konnte man dann besondere Sachen, du konntest dann zum Beispiel auch Haustiere haben, die halt nichts konnten, die sind dir halt nur hinterher gehoppelt und die hast du dann halt nur...
Also wie echte Haustiere.
Ja, das möchte ich jetzt Einspruch erheben.
Als Hundebesitzer.
Möchte ich jetzt absolut, das stimmt so nicht. Aber diese konnten tatsächlich nichts außer niedlich sein und hinterherhüpfen oder lustig sein. Und die hast du dann nur auf bestimmten Events oder auf bestimmten Märkten gekriegt oder wenn du bestimmte NPCs getroffen hast, die dann immer nur zu einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwann gekommen
sind. Durfte man die behalten? Hast du die dann immer? Aber liefen die dann immer oder kannst du die auch abschalten, wenn man irgendwie die
Nachricht hat? Ja, man kann immer nur eins nebeneinander haben.
Sie haben später sogar Haustier-Pokémon-Wettkämpfe eingeführt, mit denen man dann so Haustiere battlen.
Ja.
Genau, dann konnte man jemand anderen zum Pokémon-Kampf herausfordern und diese Haustiere konnten dann
Pokémon
immer...
Pokémon aus rechtlichen Gründen.
Aber ja, genau, also es war wie Pokémon im Prinzip. Also deine Haustiere konnten halt Fähigkeiten leveln und so. War lustig.
Wir gehen jetzt nochmal, weil wir... Martin hat dafür plädiert, dass wir hier massiv überziehen, aber ich fürchte, dass auch irgendwann ein Feierabend naht, aber noch nicht gleich und sofort. Deswegen, aber wir gehen mal nochmal in die persönlichen Storys, Martin. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das war ein knaller Erlebnis, an das du dich sehr gerne oder vielleicht auch nicht so gerne erinnerst?
So viele Sachen. Also erstmal hat natürlich dadurch, dass es zumindest europaweit vernetzt war alles. Es gab natürlich die deutschen und die französischen Server und so. Viele haben auf englischen Servern gespielt. Aber auch landesweit war ja schon was, gerade für die Zeit, ne? Anfang 2000er so. Da sind unheimlich viele Freundschaften entstanden im Spiel, einfach dadurch, dass man so viel zusammen gemacht hat und dann neben dem Spiel, was man so gespielt hat, sich natürlich über alles Mögliche unterhalten hat, mit irgendwie, was gab's irgendwie, Ventrilo, Mumble, Teamspeak, was auch immer man an Audiokommunikation benutzt hat, kamen dann halt immer viele Leute zusammen und haben dann irgendwie sich auch privat getroffen und Treffen gemacht und irgendwie dann hat man geguckt irgendwie, wer hat ein Haus irgendwo, wo alle gut hinkommen und dann wurde da irgendwie am Wochenende eine Grillparty gemacht.
Im Spiel?
Im echten Leben dann. Ja,
du, ich muss ja immer nachfragen jetzt hier.
Genau.
Bei den ganzen Sachen, die jetzt schon gehört haben, bin
ich mir nicht sicher. Nee, Housing gibt's, glaube ich, nicht in WoW oder gar.
Nee, aber ein Lagerfeuer kannst du, glaube ich, machen und kannst auch was dir braten. Kannst
kochen. Es gab in Warlords gab es diese Garrison.
Ja, genau.
Ja. Aber genau, ansonsten gibt es keine Häuser, die man selber besitzt im Spiel.
Genau, aber du hast sozusagen Freundschaften geschlossen. Gibt es also irgendwie so Erlebnisse oder irgendwas, wo du sagst, das hat dich besonders?
Also erstmal natürlich immer, wenn ein neues Add-on kommt, wenn große Erweiterungen kommen, dann gab es am Anfang, ich weiß nicht, ob das immer noch so ein großes Ding ist, weil die mittlerweile digital verkauft werden, aber dann gab es immer diese Nacht-Events, wo irgendwie Mediamarkt und Saturn dann halt irgendwie um Mitternacht dieses Add-on verkauft haben und da waren lange Schlangen vor den Märkten. Ja. Also
ist auch cool, dann triffst du die Leute mal in echt.
Genau.
Das ist irgendwie nett.
Ja, und da gab es dann natürlich auch die irgendwie möglichst zuerst rankommen wollten. Die hatten dann ihre Campingstühle dabei und irgendwie ihren Einweggrill.
Die sind dann teilweise als Nachtelfe und als Ork verkleidet irgendwie dann da aufgetaucht.
Und dann haben die da irgendwie nachts von 12 bis 1 irgendwie da irgendwie ein paar tausend oder ein paar hundert Kopien WoW irgendwie über den Tresen geschoben. Ja. Das waren Sachen, an die ich mich erinnere. Und ansonsten, was den Spielstil angeht, man konnte einfach unheimlich viel, also auf unterschiedliche Arten das Spiel spielen. Also es gab die vor allem irgendwie erkundet haben und irgendwie Quests gemacht haben, also Aufträge angenommen haben und dann vielleicht auch in kleinen Gruppen irgendwie das gemacht haben. Es gibt Berufe im Spiel, wo man zum Beispiel was schneidern kann und das sind dann auch Gegenstände, die man tragen kann oder die andere tragen können. Dann gibt es ein Auktionshaus-System, wo man die eben auch handeln kann mit anderen Spielern. oder Ressourcen. Irgendwie Andi hat gesagt, sie hat gerne geangelt, so, dann kann man irgendwie zum Beispiel Fische fangen oder Tiere erlegen und hat dann irgendwie Fleisch und Fell und kann daraus entweder Dinge machen, die einem im Spiel zum Beispiel auch was bringen. Also wenn man das dann gegessen hat, ist man stärker für eine bestimmte Zeit oder so und kann das auch wieder verkaufen natürlich. Dann gibt's natürlich die Dungeons, wo man in kleineren Gruppen eben in einen Dungeon geht. Da gibt's dann verschiedene, die haben auch verschiedene Settings, entweder wirklich eine Höhle oder ist irgendeine Burg oder irgendwie sowas oder eine Unterwasserwelt. Und da gibt's dann große Gegner, die Gegenstände droppen, die natürlich alle haben wollen. Das ist zufällig, was es gibt. Und da geht man dann rein und irgendwie versucht, alle Gegner zu besiegen. Entweder in zufälligen Gruppen oder eben, wenn man in der Gilde ist oder Freunde hat, dann eben mit denen zusammen. Über die Zeit lernt man eigentlich auch immer genügend Leute kennen, mit denen man dann immer wieder reingeht, weil zufällige Leute haben natürlich immer den unangenehmen Nebeneffekt, dass man nicht weiß, ob die jetzt irgendwie abgelenkt sind, ob die überhaupt wissen, wie das Dungeon geht und so. Und noch eine Nummer krasser sind dann die Raid-Dungeons. Raid ist irgendwie, wie auch in der IT, ist einfach ein Zusammenschluss von Gruppen. Da werden diese Gruppen, die eigentlich 5 Mann sind, zu 10, zu, ich glaube, Anfang gab es 40 und später waren es 25 und 20, also zu verschiedenen Gruppengrößen zusammengeschlossen, mit denen man dann eben noch stärkere Gegner bezwingt. Und da ist dann richtig so ein System entstanden. Das war am Anfang war das noch weniger organisiert, als es dann im Verlauf wurde, auch weil die Tools besser wurden, weil im Internet irgendwie so einen Kalender, den alle gleichzeitig benutzen können und was eintragen können. So Anfang der 2000er war das halt noch nicht so ein Ding. Mittlerweile gibt's einfach Google Docs, die alle benutzen können für irgendwelche Spreadsheets. Eine Website aufsetzen dauert 10 Minuten irgendwie über irgendeine Plattform. Das hat sich alles damals erst so entwickelt und dadurch war allein die Organisation von irgendwie 40 Mann, wo man dann die richtige Anzahl an Tanks, die richtige Anzahl an Heilern und irgendwie genügend DDs alle zum selben Zeitpunkt, genau, also Leute, die Schaden machen, zum selben Zeitpunkt in diese Instanz bekommt, alle einigermaßen wissen, was Phase ist.
Und Instanz dann, ist praktisch da, wo du dich einwählst, weil es sind ja nicht wirklich alle in der gleichen Welt.
Genau, die Dungeons sind immer nur pro Gruppe. Und die werden dann wöchentlich oder die kleineren Dungeons täglich werden die zurückgesetzt und dann kann man sie eben nochmal machen.
Genau, aber auf dem Server, also nochmal kurz zu klar, auf dem Server sind natürlich schon Zehntausende. Die Instanz, was er meint, ist, es gibt auf dem Server sozusagen, eigentlich ist alles Open World, bis auf Instanzen, die meistens Dungeons sind. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ich gehe in eine Höhle und muss drei Bosse besiegen und Mobs die dazwischen. Die sind, genau, das ist sozusagen ein instanzierter Raum, wo dann nur deine Gruppe drin ist. Genau, das so zum Verständnis.
Irgendwelche Dinge, die bei dir, also ihr seid also, ja als Freunde da reingegangen.
Genau. Das ist ja, also für mich war diese gesamte Absurdität von WoW Classic und Burning Crusade größtenteils, wie absurd dieses Spiel eigentlich designt wurde, um deine Zeit zu verschwenden. Also, und das war für mich sozusagen auch das, was mich am markantesten geprägt hat. Also da gab's zum Beispiel Schlachtfelder, das Alterac-Tal ist sehr legendär dafür, und da sind 40 Allianzler gegen 40 Hordler auf einem riesigen Schlachtfeld gegeneinander geprallt. Und anfangs war das so schwer, überhaupt durchzubrechen. Es funktioniert halt einfach nicht, weil niemand wusste, dass man einfach durchrennen muss und dann die Türme einnehmen oder so. Sondern es sind alle einfach nur auf einen Haufen gelaufen und haben sich gegenseitig umgebracht. Und dann haben wir halt wirklich 3 Stunden lang dieses Alterac-Tal gespielt, um halt Ruf zu sammeln, um dann halt bessere Sachen zu bekommen. Und irgendwann um 3 Uhr morgens mussten dann Patty und ich, oder 4 Uhr morgens, mussten wir dann halt in die Schule, wir sind irgendwann ins Bett gegangen und sind dann morgens um 10 Uhr aufgestanden und haben uns eingeloggt und wir sind noch in demselben Alterac-Tal. Sie waren immer noch, also das ging 12 Stunden oder so, dieses Battleground. Das ist einfach absurd, wie lange ein so ein Battleground geht. 12 Stunden. Das war, also teilweise gingen die Tage lang, diese Battlegrounds, weil die halt einfach, also das, wie gesagt, sollte deine Zeit verschwenden irgendwie. Und du konntest dann halt da ewig gegeneinander kämpfen und irgendwann hat man dann halt einfach gesagt, okay, das geht hier nicht weiter, wir machen was anderes. Oder halt zum Beispiel einen Raid. Es war dann halt wirklich so, dass deine Gilde von dir auch, also ich war mit Patty auch zusammen in einer relativ engagierten Gilde, die auch viel geradet hat und so. Raiden bedeutet einfach nur, dass man halt zusammen in eine Instanz geht und dort die Bosse haut. Und die Bosse droppen halt die richtig guten Gegenstände, die halt deinen Charakter viel stärker gemacht haben als andere Charaktere. Und alleine, dass man 2 bis 3 bis 4 Mal in der Woche vom 20 Uhr bis 0 Uhr oder so sich geblockt hat, einfach den Tag, dass man halt raiden geht mit den Leuten, weil die Instanz, die war halt nicht am Anfang nicht in 2 Stunden gemacht, sondern da gab's dann halt den geschmolzenen Kern, der hatte, glaube ich, 12 Bosse oder so. Ich weiß nicht mehr genau, es war auf jeden Fall eine Menge. Und am Ende halt Ragnaros, der halt, weiß ich nicht, riesig ist und halt übelst schwer von Anfang, also am Anfang waren wir halt super schlecht alle. Heutzutage ist tatsächlich, sie haben Classic neu aufgelegt und dann haben halt irgendwie 38 Krieger und 2 Heiler Ragnaros in 3 Sekunden gefühlt getötet. Aber das war halt am Anfang, hat man sich halt reingefühlt, ne? Also dieses gemeinsam entdecken, wie funktioniert eine Bossmechanik? Wie ist es, wenn halt die gesamte Gruppe 40 Leute sterben, weil einer halt stehen geblieben ist und die Bombe, also dann war einer halt die Bombe bei Baron Geddon, glaube ich, hieß der, war einer die Bombe und dann ist es halt der gesamte Raid explodiert. Und das war dann halt, weil einer halt einen Fehler gemacht hat. Und da kam dann auch ein bisschen diese Toxizität hoch. Also ich selber war 16.
Wird man dann sauer sozusagen, weil er das versaut hat.
Genau, also ich selber war, glaube ich, 15 oder 16 und ich war ein ziemlich unausstehlicher Junge mit 16. Und ich kann mich noch genauer erinnern, wir waren in so einer kleineren 5er-Instanz. Da gab's dann noch die sozusagen die ersten Sets, die halt cool sind.
Und dann hat die Priesterin einen Handschuh genommen. Du hast sie beschimpft
überschrieben. Das war
das alles ist bei YouTube viral gegangen. Wir haben 4 Millionen Abrufe.
Bei mir war es anders. Es war ein Paladin, war mit bei mir mit drinne. Das war eine zufällige Gruppe, eine 5er-Gruppe. Es war ein Paladin, ein Krieger, also ich. Und dann ist halt dieses Set der Ehre gedroppt, was halt das T0-Set war. Und der Kopf, also in Skolomans hieß diese Instanz und der Endboss hat so einen Kopf, ich glaube den Kopf oder den Helm oder so. Und dann hat der Paladin den halt bekommen, aber der Paladin hat ja eigentlich ein eigenes Set sozusagen. Und ich als 16-Jähriger dachte mir, nein, das ist das Kriegerset und Paladine dürfen es nicht haben. Das war einfach für Paladine genauso gut wie für Krieger, es war scheißegal. Also ich war zu dumm und zu emotional investiert in dieses Spiel. Und dann war ich richtig sauer. Ich habe wirklich den angeflamed, den Typen, und habe gesagt, hey, was soll das? So ein Scheiß, so ein Dreck, mit dir spiele ich nie wieder. Also ich war ein richtig ekliger Typ.
Aber komm, und 16-Jähriger.
Ja, genau. Also und dann habe ich mir gedacht, dann auch irgendwie ein paar Jahre später, als ich dann irgendwie 19 war oder so mit Wrath of, warum habe ich mich eigentlich über so einen virtuellen Gegenstand so emotional aufgeregt? Das ist doch Quatsch. Also, aber das war halt das, was WoW mit dir gemacht hat. Wenn WoW dein Leben ist, neben der Schule, also irgendwann war die Schule halt nicht mehr mein Leben, also nur noch WoW, dann wirst du halt einfach, bist du emotional so investiert, dass du dann irgendwann sagst, okay, ich brauche das Beste und ich muss der Beste sein. Und ja, diese soziale Komponente hat mich halt einfach komplett in ein Loch reingesaugt irgendwie, mit 16, 17 so. Ja, das war auch schwer, da rauszukommen tatsächlich.
Und damit, Olli, hast du den Brückenschlag geschafft zu den negativen Aspekten der ganzen Sache. Weil wir haben uns jetzt so drüber unterhalten und das ganze Schöne und so. Ich kann mir das auch alles gut vorstellen. Und ich, für mich ist natürlich als Außenstehender immer ein bisschen schwer, sich vorzustellen, obwohl ich jetzt mehr weiß, warum wahrscheinlich man da dran kleben bleibt, aber das genau nachzuvollziehen. Aber kommen wir dazu, was wir am Anfang schon so ein bisschen hatten. Suchtcharakter, negative Auswirkungen auf das eigene Leben. Fangen wir mit Frau Pawlowski an.
Also ich muss sagen, negative, ich stehe zu der Zeit, die wir da verbrannt haben. Das ist, also ich bin bei Süchten sowieso in den meisten Fällen so, dass ich was exzessiv mache und dann wird's, egal was es für eine Sucht ist, wird's dann irgendwann langweilig irgendwie und dann lasse ich's halt irgendwann. Das dauert beim einen mal länger, mal weniger lang. Aber während wir hier so sprechen, habe ich tatsächlich nach all den Jahren, danke für diese Selbsthilfegruppe, mal festgestellt, was mir den Spielspaß genommen hat. Weil ich habe das total gemocht, besser zu werden und diese Belohnung. Systeme, das hat bei mir total funktioniert und es ist auch immer noch so, dass beim Telefon oder bei meinem Mailprogramm, wenn da irgendwie eine 5 steht bei offenen Mails, ich kann das nicht, ich muss die angucken, weil ich will das weghaben, sind wie die Ausrufezeichen und die Fragezeichen, also da bin ich wirklich zu sehr Rollenspielerin auch. Aber das, was mich genervt hat irgendwann, war dieses Leistungsprinzip. Und das, also du musstest halt irgendwelche Leistungen abliefern und die haben auch Leute von dir erwartet. Und das ist das, was ich vorhin irgendwie mir abstrakt gerade gesagt habe, und ich hatte halt schon einen Job. Also ich mag auch keine Jobs, wo halt wirklich ganz klar immer nur gesagt wird, es kommt jetzt, wenn du nicht das, also Erfüllungsquoten oder irgendwie sowas, das ist auch, so arbeite ich auch schwer. Und das hat mir das Spiel so ein bisschen verleidet. Ja? Und da habe ich durchaus auch Leute gesehen, die sich da auch versenkt haben. Das ist mir nicht so passiert, wird mein Umfeld vielleicht anders gesehen haben.
Deine Einschätzung ist gerade niemand anders, der da was gegen sagen könnte, insofern.
Aber ich habe tatsächlich, das ist das, was die beiden Herren damit meinten, ich habe da offensichtlich den Absprung schnell genug gekriegt. Ich weiß, dass ich dann eben irgendwann angefangen habe, immer mehr Charaktere zu machen, um da eben irgendwie was Neues zu haben. Und dann habe ich mich irgendwann mal erwischt an so einem Tal neben Orgrimmar, wo ich genau wusste, wo dieser Dino jetzt langläuft. Ich wusste genau, wann der auftaucht, in welche Richtung der läuft, in welchem Zickzack der läuft und wann ich ihn angreifen muss. Und dann wird's langweilig. Deswegen bin ich da Gott sei Dank von den negativen, also ja, wie gesagt, bis auf Zeitfressen, aber ich wünschte jetzt, ich könnte sagen, ich hätte da auch ganz viele andere Sachen zu tun gehabt, aber das war das Lustigste, was ich zu diesem Zeitpunkt hätte machen können. Von daher sind die negativen Sachen bei mir, glaube ich, gar nicht so.
Und jetzt wollen wir natürlich von Martin noch hören. Beziehungsweise, ich sag das einfach so, in Wirklichkeit sitzt du wahrscheinlich mir gegenüber und hast unterm Tisch einen Rechner laufen, wo du in der Instanz noch drinne bist und gerade noch einen Raid durchführst.
Nee, aber heute Abend schon.
Also du bist 20 Jahre, pass auf, okay, dann ist gut. 20 Jahre hast du dieses Spiel gespielt.
Ja.
Wahrscheinlich mal mehr, mal weniger, aber immer.
Also das aktuelle Add-on ist vor 2 Wochen rausgekommen und davor habe ich tatsächlich ein paar Monate gar nicht gespielt. Also so 3, 4 würde ich sagen. Und jetzt in den 2 Wochen habe ich tatsächlich auch nur einen Charakter gelevelt, damit ich ihn eben ab heute spielen kann, wo der interessante Part anfängt. Aber ja, also jedes Add-on habe ich gespielt und ist auch immer wieder so. Also ich muss meinen negativen Teil eigentlich erstmal so mit so einem positiven Aufbau beginnen. Jedes Add-on kommen so wieder die Leute zusammen, mit denen ich teilweise seit 20 Jahren das spiele. Und das ist schon mal ganz schön. Die Probleme mit dieser Loot-Verteilung da hatte ich eigentlich kaum. Das lag bei mir daran, dass am Anfang war das so, wie wir es eben beschrieben hatten, dass alle erstmal am Entdecken waren. Und alles hat ewig gedauert, weil niemand wusste, wie was geht. Und es auch noch nicht irgendwie so wie heute einfach irgendwie Dutzende Websites gab, wo irgendwie alle Strategien schon genau aufgeschrieben sind. Und Leute haben auch kleine Programme, so Add-ons geschrieben für WoW, die dann eben den zeitlichen Ablauf von den Bossen kannten und wussten, wann was passiert. Und dann konntest du halt also so ein bisschen so ein Navi. Also man konnte einfach dann viel effizienter spielen, weil man wusste genau, was zu tun ist und wann. Und auch die Rollenverteilung wurde mit der Zeit klarer. Am Anfang wussten alle gar nicht so richtig, was jetzt genau ihre Aufgabe ist. Und ich hatte aber das Glück und Unglück zugleich, dass ich am Anfang schon in einer ziemlich guten Gilde, eine Gilde ist immer so ein Zusammenschluss an Spielern, gespielt habe, die sehr organisiert war und wo wir eben zusammen einfach sehr schnell gelernt haben. Und wenn man mit einem Haufen relativ guter Spieler zusammenspielt, dann ist diese ganze Loot-Verteilung eigentlich nie eine Frage, weil man eh jede Woche alle Bosse schafft und jeder weiß, dass jeder alles bekommt. Also es ist eigentlich nur eine Frage so ein bisschen, wo ist es jetzt sinnvoller, wer das zuerst bekommt, aber da gab es ganz selten Streitigkeiten, dass sich jemand vernachlässigt gefühlt hat, weil eh alle wollten irgendwie, wenn dann das nächste Raid-Dungeon von Blizzard fertig ist und die das rausbringen, dass man irgendwie schon alle das beste Equipment haben für sich und dann mit am besten vorbereitet da reingehen. Und dadurch, dass aber eben diese Organisation online immer besser geworden ist, dass es eben Tools gab, Werkzeuge, die ganzen Office-Programme wurden besser und vor allen Dingen online auch, ist das Spiel schneller geworden. Dieser Entdecker-Aspekt ist immer mehr weggegangen und der Leistungsdruck, von dem Andi auch berichtet hat, der ist insofern gestiegen, als dass es spielerisch anspruchsvoller wurde. Weil man später mit den so Burning Crusade fing das schon an und mit Wrath of the Lich King, dem dritten Add-on, wurde es dann ziemlich extrem, dass man schon aus den Betas wusste, was die Bosse machen, zumindest für die allermeisten. Und sich dann es erwartet wurde, dass man sich darauf vorbereitet. Und es dann wirklich nur noch die spielerische Ausführung war, die eben über Erfolg und Misserfolg entschieden hat. Und das hat natürlich auch Blizzard dann eingebaut, weil wenn sie die Bosse zu einfach machen, dann gehen alle rein und sind in 2 Stunden fertig. und haben dann 6 Monate Langeweile, bis Blizzard das nächste Raid Dungeon rausgebracht hat. Das heißt, sie haben sie dann auch so designt, dass man eben mit diesem Wissen, wie das geht, dann trotzdem noch diese Aufteilung, wer macht was, wann passiert was und so, wirklich über mehrere Wochen teilweise einstudieren musste, bis wirklich alle das so drin hatten und verinnerlicht hatten, dass man eben diese Bosse geschafft hat und sich auch untereinander ausgetauscht haben, was die beste Strategie ist. Und da hatte ich ja erstmal noch der positive Teil, das hat Leuten mehrere Sachen beigebracht, dass man zum Beispiel erstmal ganz basic das, was ich vorhin gemacht habe, zu spät kommen zum Raid, das geht eigentlich nicht, weil da warten 25 Leute. Und das hat so vielen Jugendlichen auch beigebracht, wie es irgendwie später auf der Arbeit ist, so. Also du kannst halt nicht zu spät kommen, wenn 20 Leute auf dich warten, das ist einfach keine Option.
Sonst frisst dich der Säbelzahntiger.
Ja, und
ich finde, das ist eine sehr. Aber tatsächlich, ja.
In World of Warcraft hat einen dann eben die Gilde gefressen. Ja. Also, das gab irgendwie relativ schnell Ärger. Und wenn das jemand öfter gemacht hat, dann war er eben nicht mehr dabei. Das geht halt einfach nicht. Und auch dieses Organisiertsein, irgendwie sich vorbereiten und so, das sind alles so Skills, die ganz viele Leute dann später fürs Leben mitgenommen haben. Auch diese Konfliktlösung um Items, ja. Also so eine Gildenleiterin.
und eine Excel-Tabelle machen.
So eine Gildenleiterin oder ein Gildenleiter, genau. Also die haben da wirklich so quasi ein Büro geführt.
Okay.
Und also es ist irgendwie so eine Mischung aus irgendwie Chef und Kindergärtner, also würde ich sagen. Also man muss einfach irgendwie diesen Haufen managen und dafür sorgen, dass alle so in eine grundsätzliche Richtung schwimmen. Und das kann eine tagesfüllende Aufgabe sein immer wieder für Leute. Und da haben unheimlich viele Leute dann irgendwie später im Job irgendwelche Sachen einfach schon gekonnt und wo man davon ausgehen würde, dass sie in der Ausbildung eigentlich nicht lernen, sondern dass das mit Erfahrung kommt. Und die hatten die aber schon aus dem Spiel. Und das würde ich als eine der großen positiven Sachen mitnehmen. Und dieser Leistungsdruck, dem bin ich aber auch irgendwann zum Opfer gefallen, was irgendwie der Grund ist, warum ich eben nicht mehr so viel spiele und auch eher wieder die kleineren Dungeons mache, weil das mittlerweile auf einem Level an Professionalität angekommen ist, wo wenn man vorne dabei sein will, und ich habe eben diesen Drang, so wenn ich nicht irgendwie auf der ersten Seite bin von dieser Rangliste, dann ist es eigentlich für mich nicht interessant. Und da musste ich irgendwann eingestehen, so rund um Mist of Pandaria, dass ich einfach spielerisch dazu nicht in der Lage bin. Ich bin nicht schnell genug von Reaktionen her und konzentriert genug, dass ich auf diesem Niveau mitspielen kann. Und
das, was schade ist, ist, dass es keine Alternative gibt in dieser Welt. Also sie haben sich doch sehr, sehr, sehr reingefroren, also aber wenig. Also ich
mittlerweile
finde,
schon in den neuen Add-ons kannst du Items über mehrere.
Das ging eben auch wieder da zurück. Da gab es natürlich Unmut unter den Spielern, dass sie irgendwie, wenn sie die besten Items wollten, da gar nicht rankommen konnten, weil sie eben die schwierigsten Raids nicht geschafft haben. Und dann hat Blizzard Systeme eingeführt, wie man irgendwie auch die kleineren Dungeons machen kann und im Prinzip auch alle Items daraus kriegen kann. Und so pro Woche, wenn man genug Dungeons gemacht hat, kriegt man noch ein zufälliges Item dazu. Und das ist dann auf dem Niveau von den großen Raid-Items. Also man muss einfach nur jede Woche ein paar Dungeons spielen und irgendwann hat man alles. Und das stößt natürlich aber bei denen, die diesen hohen Aufwand da reinstecken, wieder auf wenig Gegenliebe, weil die natürlich hart dafür gearbeitet haben. Und dann sehen, wie Leute, die irgendwie 3 Stunden die Woche spielen, am Ende mit demselben Gear rumlaufen. Und ja, das ist immer so ein, also Blizzard versucht da schon alle irgendwie zu inkludieren.
Ich finde das als Endpunkt ein bisschen, also ich meine, wir hatten gerade die positiven Punkte, aber es ist natürlich so, das, was du gerade sagst, das ist ja schon so ein bisschen Spiegel von der echten Welt. Dieser Leistungsdruck und dann auch noch dieser Neid, dass die anderen das vielleicht bekommen mit weniger Aufwand, das finde ich jetzt kein so schönes Ende. Deswegen möchte ich von euch noch mal was Positives am Ende. Jetzt frage ich jetzt noch mal was Positives, aber wenn wir was Netten hier rausgehen. Vorher mache ich noch kurz den Werbeblock in eigener Sache. Alles zu World of Warcraft und diesen anderen Crafts und Worlds und wie sie alle heißen. Oder überhaupt zu Videospielen und Computerspielen. Die sind natürlich auf golem.de. Das war der Werbeblock in eigener Sache. Von keinem der Leute, die hier am Tisch sitzen, würde ich sagen, glaube ich.
Benchmarks.
Benchmarks von Martin.
Ja.
Olli hat vielleicht mal also so ein Game-Konsole hier, so eine Handheld-Konsole.
Genau, es kommt auch bei Games zum Beispiel. Ich teste momentan oder spiele momentan Warhammer 40k Space Marine 2. Also unser Spieleredakteur Peter, der ist dann auch so, der gibt auch gerne mal Spiele ab, die er sozusagen selber nicht schafft oder wo andere halt eine Mehrleidenschaft drin haben.
So bin ich dazu gekommen, dass ich mit einem guten Freund, der tatsächlich das tatsächlich kann, im Gegensatz zu mir, den Flugsimulator damals getestet habe, als er rauskam. Weil Peter meinte, ey, sorry, also das bei aller Liebe, er kann dem ja gar nicht so gerecht werden. Und dann Ich meinte, okay, ich kann es natürlich null, aber ich habe einen guten Freund und wir können dann zusammen sitzen da im Cockpit. Und dann haben wir bei 30 Grad saßen wir dann bei mir in der Bude. Im Sommer ist das rausgekommen. Wir sind da geflogen.
Wann kommt der nächste? Dann müssen wir beide.
Okay, wir kommen zu einem positiven Abschlusswort. Ich überlege gerade, in welche Richtung. Ja, ich kann ja mal meine umfangreichen Notizen.
Ich finde ehrlich gesagt, dass die für mich, was das Positivste war, ist, dass ich als Mensch, der vor allem als junger Mensch halt nicht der super sozial kommunikativste Mensch war, einfach Freunde gefunden habe, mit denen ich, also die teilweise auch viel älter waren als ich, also die waren dann teilweise 10 Jahre älter als ich. Ich habe halt Freunde online gefunden, die halt irgendwie so ticken wie ich, mit denen ich halt auch über allen möglichen Kram reden konnte. Wir konnten rumalbern, wir konnten halt in diesem WoW konnte man halt einfach irgendwie halt sich austoben. Man hat tatsächlich auch erste Erfahrungen halt zum Beispiel mit dem anderen Geschlecht gemacht, bei mir zumindest, weil ich war ja nur in WoW, während andere irgendwie auf Partys gegangen sind und da romantische Beziehungen geführt haben, war ich halt nur in WoW
drin. Haben wir komplett ausgeklammert. Liebesbeziehungen, weil da gab es wahrscheinlich
relativ viele. Ich habe tatsächlich mehrere Liebesbeziehungen entdeckt, sozusagen.
Haben wir ausgeklammert. Kommen wir, weil das würde jetzt wahrscheinlich, ich habe auch noch so viele andere Notizen. Das ist krass, wie groß dieses Thema ist, was aber natürlich auch logisch ist, weil es ist ja eine eigene Welt und sie lief über 20 Jahre. Andi, positive Abschlussworte.
Positive Abschlussworte. Es war wirklich gerade in der Anfangszeit so mit das Aufregendste, was ich an Spielen angefangen habe. Aufgrund der vielen Neuerungen, aufgrund der vielen sozialen Komponenten, das, was Olli auch gerade gesagt hat, ich war ja mit sehr vielen Leuten da zusammen, die ich sehr kannte, aber man hat den Freundeskreis so ein bisschen erweitert auch, weil die Leute dann ihre Leute wieder reingebracht haben und dann hat man dadurch wieder Leute kennengelernt. Ich habe ganz viele Frauen mit reingebracht, die mit Spielen noch nie was zu tun hatten. Einige sind also wirklich auch beim Spielen geblieben. Die soziale Community-Komponente, das ist natürlich was, wo ich halt auch zu Hause bin. Das ist, das habe ich selten so gesehen wie in diesem Spiel. Und das ist, ja, wie gesagt, also das war schon vom Gefühl her, hat man sich wirklich gefühlt wie in einem Metaversum. Mhm.
Martin hat ja seine positiven Sachen jetzt schon gesagt, aber als Alterspräsident erwiesenermaßen in dem Ganzen hier würde ich trotzdem gerne von dir vielleicht sowas wie ein, was ist das Nächste, was die Leute, die das spielen, erwartet? Und würdest du jemanden heutzutage, zum Beispiel jemanden, der oder die diesen Podcast hört und sich überlegt, sollte ich das mal ausprobieren, würdest du denen sagen, ja, lohnt sich, kann man immer noch machen oder nee, gibt's viel bessere oder was wäre dein Blick in die Zukunft?
Ich würde sagen, nur mit Freunden zusammen, die das schon spielen, sonst ist der Einstieg tatsächlich schwer. Also es gibt zwar, man wird sehr an die Hand genommen, aber ich weiß nicht, ob es alleine, ohne diese History dazu schon persönlich zu haben, ob es einen so catchen würde, wie es das damals getan hat, wo es irgendwie komplett neu war.
Wo jeder die ersten Schritte gemacht hat.
Ja. Ich würde ganz kurz, die sozialen Sachen hatten wir alle schon, diese professionelle Sache, da sind unheimlich viele Jobs draus entstanden aus diesem Spiel. Mhm. Seien es irgendwelche Leute, die Videos drüber gemacht haben, die dann später auch in die Videoproduktion gegangen sind oder beim Fernsehen arbeiten oder so. Meine ganze Technikkarriere ist im Wesentlichen auf WoW gewachsen, weil ich einfach nur dieses Spiel ordentlich spielen wollte und es unheimlich schwierig war teilweise, dass es wirklich gut läuft. Und da habe ich mich so sehr in die Technik vertieft, obwohl ich eigentlich ja den ganzen Tag dieses Spiel spielen wollte, dass daraus am Ende irgendwie so viel entstanden ist, was ich bis heute mache. Also.
Das waren noch positive Abschlussworte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich dieses Spiel in meinem Leben jemals einmal anmachen werde. Ich gucke mir aber auf jeden Fall jetzt im Anschluss ein Video darüber endlich mal an, wie das eigentlich aussieht und wie sich das so bewegt. Ich werde wahrscheinlich nichts verstehen. Aber wir verlinken in den Shownotes ein paar Infos, sicherlich auch noch ein Gameplay-Video oder irgendwas. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.